Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Er ist Mitgestalter und Texter der Ausstellung Steffen Georgi, mit dem ich mich jetzt verabredet habe, um mir die Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum zeigen zu lassen. Erste Frage: Warum eigentlich eine digitale Ausstellung?
Na, das Rundfunksphonieorchester Berlin ist jetzt 100 Jahre alt und hat kein eigenes Haus mehr. Auch wenn wir im Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin residieren mit unseren Proben, mit auch einer ganzen Anzahl von Konzerten, so gibt es doch keinen Ort, wo wir zum Beispiel eine physische Ausstellung machen könnten. Das heißt, wir müssten irgendwas anmieten oder wir müssten irgendwo hingehen, wo wir gelegentlich sind, zum Beispiel in der Philharmonie, im Konzerthaus oder eben auch im Haus des Rundfunks und könnten dann immer natürlich auch nur mit einem relativ kleinen Publikum rechnen. Außerdem mit einer zeitlich begrenzten Laufzeit einer Ausstellung. Und wir haben uns deswegen entschieden, das, was wir auch sonst tun, nämlich in der Stadt unterwegs zu sein, sogar noch auszuweiten, indem wir die Ausstellung digital machen. Das ist also die Gelegenheit, dass man mit dem Smartphone oder auch natürlich mit dem PC oder mit dem Laptop an jedem Ort, wo auch immer man ist, wo man einen Internetzugang hat, in diese Ausstellung hineinschauen kann und sich durch diese Ausstellung hindurch navigieren.
So, also, der Computer ist breit.
Ich habe es heute Morgen mal probiert mit RSB, digitale Ausstellung, bin gleich hingekommen. Also.
So, ist auch schnell gefunden. Man kann auch über die Homepage des Orchesters gehen, das ist auch nicht zu übersehen, es ist immer präsent. Momentan ist zum Beispiel ein Bär mit Posaune zu sehen, der quasi ruft.
Er lädt uns ein, sozusagen einzutreten, ja, genau.
Na, dann tun wir das doch jetzt einfach mal. Wie kam der Titel zustande? Musik, Macht, Politik?
Der Titel schreibt sich mit großem M in der Mitte. Also dieses Wort Macht ist natürlich im doppelten Sinn, aber vor allen Dingen auch im Sinne der Macht an sich gemeint. Nun ist das Orchester für die Musik zuständig, das ist klar. Aber es ist immer, seit seiner Existenz, sehr nah an der Politik dran gewesen. Es ist ein Abbild der geschichtlichen Entwicklung der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts in gewisser Weise. Und es war involviert, es ist auch gebeutelt worden, wenn man so will, von dieser Geschichte. Und es ist ein kleiner Versuch, diese enge Verbindung, die manchmal auch fast dazu geführt hat, dass man denken könnte, die Musik hat ein bisschen Einfluss gehabt auf die Politik, miteinander in Verbindung zu bringen. Dass also Musik auch in der Lage sein könnte, Politik zu machen, aber natürlich selbstverständlich auch von der Politik gebraucht und bei Zeiten auch missbraucht wird.
Das Rundfunksinfonieorchester Berlin am Puls der deutschen Geschichte, so ist die Unterschrift. So, und dann scrollen wir uns jetzt hier einfach mal durch. Und gleich zu Beginn stoße ich hier auf zwei Gebäude. Links ein schmales Haus und rechts dieses markant dreieckige Haus des Rundfunks. Was hat es jetzt damit auf sich?
Nun, der Rundfunk in Deutschland und in Berlin begann in einer Dachkammer. Und zwar in der Dachkammer, also in dem oberen Geschoss. Das war ein bisschen mehr als eine Kammer, etwas größer. Und waren am Ende auch zwei Etagen, die man ausgebaut hat, des sogenannten Vox-Hauses. Das Vox-Haus war das Verwaltungs- und Zentralgebäude der Schallplattengesellschaft Vox, eine Schellack-Plattengesellschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dort waren Räume vorhanden, da war das Verständnis vorhanden für ein neues Medium. Und da war in gewisser Weise auch schon technische Voraussetzungen, zum Beispiel ausreichende Stromleitungen oder auch die Möglichkeit, eine Antenne aufs Dach zu stellen, eine sehr große, sehr auch statisch komplizierte Antenne auf das Dach zu stellen. Das Haus war mitten eingebaut zwischen anderen Gebäuden und Ende der 60er Jahre ist also dieses Haus, das Vox-Haus, nicht mehr existent. Wir hatten aber das Gefühl, dass diese Urzeit des Rundfunks mit ihren technischen Finessen und auch mit ihren räumlichen Gegebenheiten in mehr als einer fotografischen Abbildung abgebildet dargestellt sein müsste. Und es existiert halt nicht mehr. Niemand kann sich mehr heute ein Bild machen von diesem Haus. Und wir haben eine Firma gefunden, Figas, die mit uns gemeinsam dieses Haus virtuell quasi wiedererstehen lassen hat. Mit Hilfe natürlich von Fotos, von sehr vielen Fotos, von auch Beschreibungen aus Texten. haben sie also ein dreidimensionales Modell entwickelt von diesem Haus mit Innenansichten. Und man kann in dieses Haus hineingehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist auch wieder der Vorteil einer digitalen Ausstellung, um dieses Haus auch einmal von innen kennenzulernen.
Ja, ich war zum Beispiel total erstaunt. Klar, ich kenne natürlich auch ganz viele Fotos vom Voxhaus und so, aber mir war gar nicht bewusst, dass das so Hinterhofstrukturen hat. Und das wird eben hier deutlich. Also wenn man das anklickt, fängt an, das Haus sich zu drehen. Klicken da einfach mal rein. Was ich ganz toll fand, war, also wir haben ganz viele Fotos von diesen Papier abgehangenen Räumen und mit den Decken. Das wird also hier ganz einfach dokumentiert. Man sieht auch den Schrank, auf dem das Mikrofon steht, das mit Büchern einfach so drunter geschoben.
Oder Wagner-Partituren, ja.
Wagner-Partituren.
Ja, es ist ein geflügeltes Wort in Musikerkreisen, dass diese Partituren dick wie Telefonbücher sind. Und ja, die dienten hier tatsächlich als Mikrofonständer.
Wir haben hier einen Button, der uns einlädt, den Aufriss hier mal aufzuschlagen. Und das ist aber eine historische Zeichnung hier, nicht wahr?
Das ist so eine Art technische Zeichnung für den Ausbau. Also da hat ein Innenarchitekt einen Aufschnitt des Gebäudes gemacht und hat hineingezeichnet, wie er sich vorstellt, wie diese Räume ausgestaltet werden könnten.
Ja, wir haben also zwei Dachetagen, ganz oben kleinere Studios, weiter unten ein größerer Saal, wo sogar auch ein Flügel reingepasst hat, nicht nur ein Klavier, wenn ich das jetzt hier richtig sehe.
Man hat sogar eine Orgel eingebaut, eine kleine Orgel in diesen Raum, auch die ist dargestellt.
Jetzt habe ich hier noch einen anderen Button, der mir eine Art Plakat zeigt. Was ist das?
Wir haben in den Rundfunkzeitschriften jede Menge technische Informationen gefunden. Da haben diese jungen Firmen, die damals Mikrofone, Lautsprecher, Radiogeräte und die ganzen Zubehörteile hergestellt haben, haben Werbung gemacht. Und alleine diese Werbung dieser frühen Telekommunikationsfirmen ist so spannend, so interessant, dass wir hier einen Ausschnitt sozusagen mal gezeigt haben mit detaillierten Bauanleitungen in den Rundfunkzeitschriften, noch übrigens vor der Eröffnung überhaupt des Rundfunks, gab es sechsseitige Beilagen in den schon existierenden Rundfunkzeitschriften, wie man sich einen Empfänger zweckmäßigerweise selber bauen kann.
So, jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter. Dann haben wir also auch die Möglichkeit, hier in diese Raumplanung mal genau reinzugucken, weil jetzt hier sozusagen das Dach wegfliegt in der Animation und ich habe einen Blick in die Studios.
Ja, man sieht die Struktur der Studios, man sieht, wo da die Türen sind, wo es rausgeht und wo es dann auch noch hingeht. Und dann sehr schön auch die Ausschnitte der Protagonisten der ersten Stunde, also Otto Urak und sein Pianist, noch einmal hineinmontiert in diese Animationsgrafik. Ja.
Seine Erinnerungen an diesen ersten Moment kann man dann auch im weiteren Verlauf der Ausstellung hören, habe ich schon mal entdeckt. Und auch die allererste Ansage zum Beispiel der Funkstunde, auch das kann man in der Ausstellung hören. Moment, ich guck's mal. Moment, ich such's raus.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Voxhaus. Auf Welle 400 Meter.
So, nochmal zurück zur Eröffnungsseite. Das war das Voxhaus und daneben ist das Haus des Rundfunks zu erkennen. Und auch hier kann man via Mausklick eintauchen. Kleiner Sendesaal ist hier und dann auch der große. Ja, und da ist zum Beispiel ein Foto dabei, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Der Saal in Komplettausschmückung im Stile der Nationalsozialisten.
Goebbels hat ja gar keinen Hehl daraus gemacht, dass sie den Rundfunk für sich beanspruchen. Und das, er hat es wirklich so gesagt, der Rundfunk gehört uns. Und niemand anders soll hier zu Wort kommen und seine Ideen verkünden können oder so ähnlich. Wir haben übrigens auch ein Original-Tondokument von dieser Goebbelschen Drohgebärde mit integriert in die Ausstellung.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee von
Wort. Es war klar, dass dieser Saal und das Orchester und alle, die damit zu tun hatten, in den Dienst dieses Nationalsozialismus hineingezogen worden sind.
Und auch die weitere Geschichte vom Haus des Rundfunks, die wirklich aufregend ist, kann man hier weiter entdecken.
Im Übrigen sind diese beiden Sonderkapitel zum Voxhaus und zur Masurenallee mit den animierten Grafiken. Natürlich ein Highlight der Ausstellung, aber die gesamte Ausstellung ist, wenn man so will, wie ein physisches Gebäude aufgebaut. Also wir bewegen uns in die Ausstellung hinein anhand von verschiedenen Kriterien, also das sind zum Beispiel die Räume und die Häuser, in denen das Rundfunksinfonieorchester und auch der Rundfunk in Berlin tätig gewesen ist. Es gibt Zeiten, wo kein Funkhaus für das Orchester zur Verfügung stand. Auch diese Räumlichkeiten, die dann bespielt worden sind, kommen vor. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel repräsentative Räume, die man nutzen wollte, um bestimmte Ereignisse in Anführungszeichen an die große Glocke zu hängen. Also das Funkorchester hat auch in der Alten Philharmonie gespielt zum Beispiel und später im Palast der Republik. Und man kann, wenn man so will, einen Gang durch die Ausstellung machen anhand dieser Spielorte. Also man kann sozusagen einen roten Faden sich selbst legen und das ist das Wunderbare an einer digitalen Ausstellung. Sie kann mehrdimensional begangen werden sozusagen. Man kann anhand der Spielorte durch Berlin navigieren auch, wenn man so will. Denn das ist ja auch eine physische Reise von West nach Ost und wieder zurück nach Westen. Uns haben natürlich auch andere Dinge interessiert, die ein Orchester ausmachen. Das sind zum Beispiel die Chefdirigenten oder überhaupt die Dirigenten, die mit diesem Orchester gearbeitet haben. Die sind in eine Chronologie eingestreut, selbstverständlich.
Wir haben direkt neben den Häusern haben wir wie eine Zeitleiste, auf die ich mich sozusagen fokussieren kann. Jedes Mal, wenn ich einen Zeitraum antippe mit der Maus, springt sofort ein Untermenü auf und ich kann sozusagen verschiedene Module, die diese Zeit betreffen, entdecken. Das ist sozusagen der Zeitschrank. Und unten drunter ist ein Auswahlmenü, was man vielleicht auch so aus dem Online-Angebot findet, dass man sagt, ich setze jetzt einen Filter. Und diese Filter habe ich jetzt hier auch aufgeschlagen, die sich also farblich auch abheben. Wir haben also Höhepunkt, wir haben diese Spielorte, über die wir gerade sprachen. Wir haben die Dirigenten, Dirigentinnen, wir haben auch Musik und wir haben die Technik. Was war für Sie besonders?
Vielleicht die Musik.
Sehr gerne.
Weil wir haben die Gelegenheit, durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv und natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit, nicht zuletzt mit Deutschlandfunk Kultur, weil wir ja dort sehr viel und sehr oft gearbeitet haben, auch Kenntnis zu haben über historische Aufnahmen. Und wir haben versucht, mit allen Recherchemöglichkeiten, die heute auch natürlich im Internet möglich sind, auch das Ganze musikalisch zu unterfüttern und zu untermauern. Und wenn es also bestimmte markante Höhepunkte in der Geschichte des Orchesters gibt, sei es der erste Chefdirigent Bruno Seidler-Winkler, zu einer Zeit, wo man im Grunde noch keine oder mit Sicherheit noch keine Magnettonbandaufnahmen machen konnte, kann es eigentlich nur eine Schellackplatte sein. Die aber wiederum zu finden als eine Versuchsaufnahme der Reichsrundfunkgesellschaft, so hieß das damals, war natürlich auch eine mühevolle Arbeit, das aufzutreiben und dann noch überrascht festzustellen, das klingt ja sogar heute noch, das kann man verwenden, das kann man sich anhören. Das haben wir also mit Musikbeispielen, mit Tonbeispielen, mit historischen Beispielen hier überall eingebaut, wo es denn angebracht ist. Ja. Musikbeispiele aus den verschiedenen Epochen, zum Teil schon eingepflegt. Und an der Stelle kann ich aber auch sagen, diese digitale Ausstellung hat den Charme, dass sie nach oben offen ist, dass sie also jederzeit ergänzt werden kann, noch und auch ergänzt werden wird und ergänzt werden muss, weil es ist ein so spannendes und auch so vielgestaltiges Thema, dass jetzt im ersten Aufschlag vor allen Dingen die ersten Jahre gut hinterlegt sind, aber je näher das in die Gegenwart kommt, desto mehr Material ist noch nachzutragen.
Es ist ja im Prinzip, könnte das ja auch ein Anfang von einer Art Archiv sein, oder?
Also mit Sicherheit. Der Vorteil ist, wie gesagt, nicht nur, dass wir es weiter ausbauen können, zu jeder Zeit nach oben offen, vertiefen. Es ist eine Baumstruktur, im Grunde wie jede digitale Präsentation heute. Es gibt eine Oberfläche und es gibt die Möglichkeiten, immer tiefer hinein in die Details zu gehen. Es gibt Biografien der Chefdirigenten, die man einzeln anklicken kann. Man kann innerhalb dieser Biografien dann außer Fotos und Texten auch wiederum Musikbeispiele oder wo vorhanden auch Bewegtbild, also Videoaufzeichnungen finden.
Ja, das heißt also auch immer wieder mal reingucken und auch schauen, was neu gekommen ist. Auf jeden Fall hat man ganz, ganz viele Wege, das Orchester und eben dann auch Rundfunkgeschichte im Allgemeinen gut kennenzulernen. Also ich freue mich drauf, eben auch immer mal wiederzukommen.
Hier ist man tatsächlich möglicherweise länger beschäftigt. Und Das soll eine Einladung sein, keine Abschreckung, selbstverständlich.
Ja, dem folgen wir sehr gern. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihren Besuch.